Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren, unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme.
Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
Ja, genau, da ist der Hackerfunk. Und zwar müsste es jetzt der Samstag, der 1. November 2014 sein. Das ist es zum Zeitpunkt von der Aufnahme. Richtig, Aufnahme noch nicht. Wir sind wieder mal am Zeitreisen. Weil der CCC Zürich zieht um. Heute. Also, ja, am 1. November. Und dann haben wir gefunden, dann müssen wir am Abend nicht noch völlig verschwitzt und kaputt und außer Atem go Radio machen, sondern wir senden aus der Dose, aus der Konservendose. Aber wir machen heute das Büro auf, unter anderem, und wir schauen, dass wir können die PDFs, die hinten rausgehen, signieren, und dazu haben wir einen Gast hier, der Markus Wernig. Hallo.
Hallo.
Dich hört man, das ist gut. Und wie immer ist natürlich mein hochgeschätzter Co-Moderator, der Axel.
Ja, ich bin auch da.
Genau, und mich kennen der als Grossmul, der mit den dummen Sprüchen und der vielen Äs, der Fenty. Hallo.
Ja, ist er schon im Namen.
Was, wie im Namen?
Fenty.
Ja, ich schreibe mich aber mit E. Ah. V-E-N-T-Y. Das Y ist wichtig, weil das mit I ist von Starbucks Trademark. Warum auch immer. Außerdem bin ich schon 20 gewesen. Ja, so. Wie immer zuerst mal, hat es Feedback? Feedback hat es nicht viel gegeben. Ein Kommentar, glaube ich.
Ja,
okay. Auf Hackerfunk ging es was wegen durchkämmte Wüste, genau. Ja, will man mal wieder.
Ach, genau, die Sprüche, ja. Mhm.
Genau.
Ein Kommentar.
Genau, weil alles, was jetzt ist, ist jetzt.
Ja, die nächste Anspielung auf den gleichen Film.
Ja, ja, aber wegen Zeitreise und Instant Video und so. Ja.
Dann vielleicht noch kurz die Auflösung: Spaceballs.
Natürlich. Film, wo man muss gesehen haben, und wenn man ihn noch nicht gesehen hat, dann auch sind. Der Satz wird nicht mehr. Etwas anderes, was ich auch noch in eigener Sache habe zu sagen, ist, bei mir, ich habe heute auf dem Weg ins Studio, also ich musste nackten Hauptes ausser Haus, nämlich ohne Kopfhörer auf. Das liegt nicht an den Kopfhörern, sondern mein MP3-Player hat den Geist aufgegeben. Ich habe einen SanDisk ClipZip mit Rockbox-Firmware installiert. Sehr geil eigentlich, aber er will einfach nicht mehr starten. Und er will auch nicht mehr starten, wenn ich ein Ladegerät anhänge. Das müsste er eigentlich. Keine Ahnung, was da los ist. Ich hoffe, dass sich das wieder einrenkt, dass magischerweise wieder funktioniert. Aber wenig Hoffnung. Und da kommen ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ins Spiel. Vor allem die, die uns als Podcast hören. Ich brauche möglicherweise einen neuen MP3-Player. Was empfiehlt sich da? Ich hätte gerne ein Gerät, das FLAC abspielen kann. Auch Vorbis, wenn möglich auch Opus. Ja, und es soll eine ansprechende Soundqualität soll gut sein.
Und es muss blau sein.
Ja, nicht zwingend. Wäre cool, wenn es in blau gibt. Ich persönlich liebe ein bisschen mit dem Fio X3, ist es, glaube ich, oder X1. Der kann vor allem auch 24-Bit und 6, bis 96 kHz FLAC abspielen. So.
Das klingt aber so nach Batterieleersaug MP3-Player dann.
Wieso das? Nö.
Nicht?
Muss nicht sein. Ja, er muss ein bisschen mehr von der SD-Karte nie lesen, klar.
Will halt mehr CPU-Zeugs, weil
Boah, nicht wirklich.
Okay.
Das fällt nicht so ins Gewicht, denke ich mal. Naja, das andere wäre der Pono vom Neil Young, wo da irgendwie crowdfunded ist, aber der sieht so aus, als ob der ein bisschen sehr teuer wird.
Was ist ein Pono MP3?
Pono.
Pono.
Ah. P-O-N-O. Fast wie Pony.
Ah,
Ja. Das ist so Crowdfunding und halt so High-End
MP3. Da sind wir eigentlich schon mal beim Thema.
Was? Dann frage ich Crowdfunding. Ja, können wir machen. Genau.
Crowdfunding, ja. Crowdfunding ist Teil von unserem Thema heute. Weil der Markus hat was initiiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da bist du schuld dran.
Schaut so aus. Du bist schuld am Crowdfunding. Du bist es.
Du,
jetzt hammern.
Du hast Leute dazu aufgefordert, ein bisschen Geld zu geben für ein Feature, das du gern hättest. Und das Leute auffordern war irgendwie sehr erfolgreich.
Ja, das hat sehr gut funktioniert. Wir haben angefangen.
Jetzt muss man noch sagen, was genau. Feature wo.
Feature wo, okay. Ja. Also wir erklären das vorher der Reihenfolge nach.
Das wäre gut, ja.
Also, das Ganze dreht sich um LibreOffice, um die Office Suite.
Da machen LibreOffice. Wir jetzt Büro auf.
Genau, deswegen. Hm? Das habe ich schon gedacht, dass das deswegen war.
Ja.
Und die Funktion, um die es dann im Speziellen geht, ist, dass LibreOffice PDFs erstellen kann und wir auch wollen, dass die digital signiert werden können nachher. Dieses Feature ist im Ansatz vorhanden in LibreOffice schon, seit 2 Jahren ungefähr, funktioniert aber noch nicht richtig. Das heißt, es braucht noch ein bisschen Entwicklungsaufwand, um dieses Feature fertig zu machen. Und wir, jetzt fange ich das einmal auch an, von Wilhelm Tux, Verein Kampagne für freie Software, haben gefunden, das wäre ein Feature, das wir gern implementiert sehen und haben dann versucht, Geld zusammenzukriegen, um Entwickler zahlen zu können, dass sie dieses Feature implementieren in LibreOffice. Gleichzeitig unter Bedingung, dass es danach wieder freie Software wird, also auch unter der entsprechenden Lizenz weitergegeben wird.
So, dass man es auch in andere Office-Suite könnte einbauen.
Dass der Code
OpenOffice oder KOffice, was es noch alles gibt.
Muss ich darauf jetzt antworten? Das mit OpenOffice ist ein bisschen ein heikles Thema, das haben wir vorher besprochen.
Okay, können wir nachher noch darauf eingehen, warum und wieso?
Ja, wir haben das eigentlich alles sehr schnell gegangen, also eine relativ kurze neue Geschichte. Anfang September war in Bern die LibreOffice Conference, also die Entwicklerkonferenz, die sie einmal im Jahr durchführen, irgendwo auf der Welt. Letztes Jahr waren sie in Mailand, dieses Jahr in Bern.
Oh.
An der Uni. Und wie es der Zufall wollte, oder eigentlich, weil wir halt auch nicht so viele sind, habe ich dort mitgeholfen, irgendwie Getränke auszutragen. An der Konferenz, habe da die versorgt, ein Brötchen gebracht, Kaffee gemacht und so weiter und hin und her getragen.
Sehr wichtig.
Ja, das was ist sehr wichtig. Ja. Aber ich denke, machen wir so einen Social Hintergrund und so.
Natürlich.
Genau. Damit, ja, und dort bin ich dann mit ein paar Entwicklern ins Gespräch gekommen. Hatte schon so ein bisschen Idee, weil dieses Feature mit dem fehlenden PDF-Signieren, das hat mich schon mal gestört, oder das hätte ich gern schon mal gehabt. Und bin dort mit Entwicklern ins Gespräch gekommen und dann hat sich herausgestellt, eben, es gibt schon was und man könnte das mit relativ wenig Aufwand weiterentwickeln. Und aus diesen ersten Gesprächen bei Kaffee und Limonade tragen, hat sich dann echt das Projekt entwickelt, wo Wilhelm Tux ein Crowdfunding oder Fundraising gestartet hat und versucht hat, über öffentliche Spendenzusagen das Geld zusammenzukriegen, um dieses Feature zu entwickeln.
Sogar fertigzustellen.
Das Feature fertig zu entwickeln, natürlich. Ja.
Kleine Zwischenfrage zum Fundraising. Haben ihr das über irgendeine von diesen Plattformen gemacht?
Nein, also wir haben das alles selber gemacht, weil wir haben da relativ wenig Erfahrung mit dem. Also die ursprüngliche Idee war, wir fragen einfach mal Leute und Firmen an, von denen wir wissen, dass sie sich dafür interessieren. Und schauen mal, wie viel Geld wir so zusammenkriegen. Und das haben wir gemacht und da haben wir erstaunlich viel Feedback eigentlich gekriegt, gutes Feedback und auch schon Zusagen, was uns dann bestätigt hat und gesagt, okay, für den Rest, der jetzt noch fehlt, auf den Betrag, den wir brauchen, da werden wir jetzt versuchen, die Spenden öffentlich zu bekommen.
Das heißt, das läuft immer noch?
Das läuft, das ist seit dem 13. Oktober öffentlich. Also noch nicht sehr lang. Mhm. Obwohl, zum Sendetermin ist dann schon ewig her, gell?
Ja, halber Monat.
Und
Also da haben das, da haben die dann also ganze bunte Firmen gehabt, aber haben dann noch
genau.
Quasi ich erinnere mich, dass da auch bei der Lux mal ein Mail kam, was ja dann dazu geführt hat, dass ich gefunden habe, hey, wieso kannst du mal das Radio erzählen?
Genau, das, mhm, die Mailings, die waren dann zu dem Zeitpunkt, wo wir öffentlich gegangen sind. Mhm. Also wie gesagt, vorher haben wir versucht, über Einzelaktionen oder Einzelleute und Firmen anzufragen und danach das auf unsere Webseite zu bringen. Also wir haben dann die Webseiten nach und nach bei Bedarf dann halt geschrieben dort und auch die Funktionen zum sich anmelden und die Sponsoring-Beiträge erfassen auf der Webseite. Mhm. wilhelmtux.ch ist immer noch online.
Verlinken wir in den Shownotes.
Wie immer, natürlich, ja. Auf www.hacker.ch.
Ah, okay.
Sehr gut. Ja, dort, wo man auch an Sendung dann abladen.
Ja, und dann, aber wir haben das also nicht über eine von den Crowdfunding-Plattformen gemacht. Wir haben darüber diskutiert und es war auch die Anfrage, war, die Ideen kamen auch. Aber zum einen haben wir gefunden, wir haben ja schon so viele persönliche Kontakte, die hinter diesem Projekt stehen. Und das andere war uns eigentlich auch zu unpersönlich. Also und diese Crowdfunding-Plattformen, die es schon gibt.
Ja,
man kann mit relativ viel Aufwand dort natürlich das auch so personalisieren, dass man da seine eigenen Dinge, aber die ich angeschaut habe. Das
ist voll Geschmacksfrage.
Ja, okay, also es war für uns, vielleicht haben wir auch zu wenig gut geschaut, vielleicht hätten wir dich fragen müssen, wo wir das machen sollen.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich da wirklich Erfahrung hätte mit, ne? Im Gegenteil eigentlich.
Naja, jedenfalls für uns, weil wir halt auch nicht ein sehr großer Verein sind, war diese persönliche Note eigentlich noch wichtig, wo wir dann sagen, wir gehen persönlich auf die Leute zu, sie kommen persönlich zu uns, können mit uns kommunizieren, das geht alles über E-Mail eigentlich. Also es gibt keine großen Automatismen, die da im Hintergrund laufen. Und ja, und dann haben wir eigentlich gedacht, okay, machen wir diese Seite rauf und machen das Formular, wo man sich eintragen kann, zuerst mal nur die Spendenzusagen abzugeben. Und unsere Idee ist, dass wir zuerst die Spendenzusagen haben wollten und erst, wenn wir dann genug Zusagen haben, dann auch wirklich die Leute bitten, dass sie das überweisen, weil es macht ja keinen Sinn, dass die Leute was überweisen, dann kriegen wir nicht genug Geld zusammen und dann müssen wir wieder zurücküberweisen, wie das ja bei anderen Funding-Plattformen oft der Fall ist.
Ja, es ist unterschiedlich,
ja, glaube ich. Aber das war jedenfalls auf die Schnelle. Wie gesagt, das ist alles relativ schnell gegangen. Es war Anfang September, war diese Konferenz und Anfang Oktober war unsere Seite online. Also in den Monaten dazwischen hat sich dann alles abgespielt, neben dem normalen Leben der Betroffenen und der Mitarbeitenden dort dran. Also das war also alles relativ kurzfristig und darum hatten wir auch kaum Zeit, uns mit anderen Plattformen auseinanderzusetzen. Und da wir jetzt zum Glück ein paar Leute haben, die das entwickeln können, haben wir so schnell halt die Webseite gemacht mit diesen Anmeldeformularen und dem ganzen Backend-Zeug. Gut,
ja.
Da sind wir schon wieder da stecken geblieben, immer am gleichen Punkt.
Ja, gut. und konkret geht es darum, dass man kann PDFs signieren oder genau. Dokumente signieren, also digital unterschreiben. Jetzt, warum ist das ein Problem? Geht das jetzt noch gar nicht?
Also es geht zurzeit technisch natürlich schon. PDFs haben einen Standard, wo man der erlaubt, dass man sie digital signiert. Das ist also nicht eine Signatur, die extern angebracht wird mit einem PGP oder sonst wie.
Also nicht, dass man es ausdruckt und dann irgendwie mit dem Kugelschreiber unterschreibt, sondern ja, digital.
Na, genau. Aber
wie GNU-PG für E-Mails oder für...
Ja. Eben, aber es ist ein eigener Signaturstandard, das reicht also nicht, dass man einfach das PGP nimmt zum Beispiel und über das PDF drüber laufen lässt und dann das Resultat ist dann die Signatur. Das geht schon auch, aber das ist dann keine PDF-Signatur, sondern eben eine PGP-Signatur. Und das Problem zurzeit ist, dass es gibt Software, die das kann, mit PDFs diese zu signieren, aber die ist zum Großteil nicht frei. Das heißt, es ist proprietäre Software, die in der Regel zur Verfügung gestellt wird, ohne Quellcode. Zwar meistens gratis, weil die Leute, die das zur Verfügung stellen, in der Regel Interesse haben, dass man das verwendet.
Ja, nur eben gratis und frei ja, ist eben. Nicht gleich.
Genau, das ist überhaupt nicht das Gleiche. Und darum ist es eben auch wichtig, dass das in einer Software gemacht werden kann, die eben frei ist und nicht nur gratis. Und darum war das unsere Idee, das im LibreOffice unterzubringen, weil die können schon selber PDFs erstellen. Also das ist ja eigentlich der normale Arbeitsweg. Ich erstelle zum Beispiel, wenn ich einen Vertrag unterschreiben will, schreibe ich den am Computer, mache mein Dokument, druck den aus und normalerweise bisher habe ich den von Hand unterschrieben, den eingescannt und meinem Kollegen oder dem Vertragspartner geschickt Und der hat dann wieder ausgedruckt, eingescannt und so weiter.
Richtig. Und PDF nimmt man ja, also was ich jetzt aus meinem Büroalltag weiß, nimmt man PDF drum, weil man die nicht kann verändern. Aber kann,
ja, das ist, ja,
kann man eben gleich.
Mit der richtigen Software kann man PDFs durchaus bearbeiten. Mhm. Aber sie haben, PDFs haben sich etabliert als der Standard eigentlich für den Dokumentenaustausch.
Aber so ganz fälschungssicher ist es doch noch nicht. Und da kommen dann die Signaturen ins Spiel. Das müssen wir uns ein bisschen erklären für die, ja, wo das jetzt
natürlich
unterschreiben. Oh, wieso, ja, unterschreiben sie es nicht von Hand? Also warum sind digitale Signaturen wichtig? Für was braucht man das?
Ja, digitale genau. Signaturen sind genauso wie handgeschriebene Unterschriften wichtig, um die Authentizität des Dokuments sicherzustellen. Also um sicherzustellen, dass dieses Dokument unverändert ist, dass es wirklich genau so geblieben ist, wie es der Autor selber, der Hersteller, der Erzeuger dieses Dokuments gemacht hat, dass niemand was verändert hat.
Und das ist der wichtige Punkt.
Das ist der große wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass beim Dokument, das unterschrieben ist von jemandem persönlich mit dem Namen, ich sicher sein können muss, dass es wirklich der ist. Mhm. Dass es nicht irgendjemand anderer ist, der einfach mit demselben Namen unterschreibt und so ähnliche
Unterschriften. Eine Offerte macht und es null wegtut und dann
zum Beispiel
oder mal, ja, aber,
oder das bekannte Beispiel mit dem ein Kaufvertrag, wo ein Foto vom Kaufgegenstand drinnen ist, das dann ausgetauscht wird. Am Anfang war es ein Ferrari und dann am Schluss haben wir plötzlich noch irgendwie zwei leere Räder dort auf dem Foto drauf. Und ja, der Kaufpreis ist aber der gleiche geblieben. Ne?
Ja.
Und so Sachen, um so Sachen zu verhindern, braucht man digitale Signaturen, um sicherzustellen, dass der Empfänger von einem Dokument dasselbe Dokument sieht und liest, wie der Absender des Dokuments das geschrieben hat. Und das ist auch die Voraussetzung für viele weitere Sachen, wie zum Beispiel rechtlich bindende Unterschriften auf digitalen Verträgen. Das geht inzwischen in vielen Ländern, in der Schweiz auch.
Oh.
Ja, das geht. Es gibt eine eigene Gesetzgebung dafür, die eben genau auf diesem PDF-Standard basiert. Und die genau auf diesen digitalen PDF-Signaturen aufbauen. Sind noch ein bisschen komplizierter, da geht es noch ein bisschen weiter mit der Rechtsprechung und so weiter. Aber es, im Prinzip sind das die Voraussetzungen, dass, damit man überhaupt rechtsgültige Dokumente unterschreiben kann, digital, sind diese PDF-Signaturen. Und jetzt haben wir die Situation im Augenblick, dass es nicht möglich ist, mit einer freien Software diese Signaturen anzubringen. Das ist im Vergleich so, wie wenn man für handschriftliche Unterschriften, die man auf einem Vertrag macht, nur einen Kugelschreiber von einem bestimmten Hersteller verwenden dürfte.
Oh, Mist.
Na, der funktioniert eben nicht, der ist vom falschen Hersteller, genau.
Der ist von der ETH.
Ja. Ja. Und schade. Die dann vielleicht sogar nicht alle auf dem gleichen Papier funktionieren. Dass manche Kugelschreiber nur mit dem Papier und die anderen nur mit dem. Das ist die Situation, die wir derzeit haben für digitale Signaturen in PDFs. Und es ist ja, jeder darf ja Dokumente unterschreiben, also, ab einem gewissen Alter zumindest. Also du, glaube ich, knapp drüber, ja, okay.
Ja, Mann. Ich werde mittlerweile nicht mehr nach dem Ausweis gefragt, wenn ich mir ein Bier kaufe im Laden. Könnte aber auch daran liegen, dass ich mich schon lange nicht rasiert habe.
Ja, und alles zusammengenommen, das sind so die Hintergründe, warum wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, dass wir das wichtig finden, dass das in freier Software implementiert wird. Dass es eben möglich ist, seine persönliche Unterschrift, die ja einer Person eigen ist, und die meinen eigenen Willen ausdrückt, dass ich da nicht darauf angewiesen bin, um das zu machen, das Produkt von einem bestimmten Hersteller nur von bestimmten Betriebssystemen zum Beispiel zu verwenden.
Das ist jetzt im Moment die Situation. Also das heißt, ihr werdet vom Staat quasi, also das ist jetzt nicht Absicht vom Staat, dass er euch zwingt, das Produkt zu benutzen, aber mangels Alternative bleibt einem nichts anderes übrig. Ja.
De facto ist es zurzeit so, ja.
Ja, ich denke, eben freie Software wird auch Sinn machen, dadurch, dass man es dann leichter kann portieren wenn einem jetzt LibreOffice nicht so gefällt oder man halt irgendwie auf KDE und kein Office hat oder so. Das haben wir vorher schon erwähnt.
Ich glaube, das heißt mittlerweile Caligra oder so, aber
Keine Ahnung. Ist das nicht das Auto? Opel Caligra?
Das ist Calibra.
Gibt es aber auch nicht mehr.
Ja gut, ich fahre kein Opel. Aber ja. Ja, wie Opel Office. Nee, das heißt. Nee, warte. Das heißt.
Oh mein Gott, ich sehe schon, da kommen noch Projekte auf uns zu.
Ja, warte. Und das heißt Oval Office. Ist ein amerikanisches Produkt. Genau. Wird aber, glaube ich, auch nicht groß verkauft.
Ja, und ist auch nicht ganz so öffentlich, glaube ich.
Nee, da rauchen sie Zigarre drin oder machen das. Andere Sachen. Ah, wo sind wir gewesen? Ja. Ich habe vorher schon angeschnitten gehabt, dass man das allenfalls zu Open Office könnte dann auch könnte implementieren. Dann hast du gesagt, ja, wieso ist das denn? Was ist dann das Problem?
Ja, das ist ein bisschen.
Machen wir mal das Fass auf.
Oh je, ja, das ist ein bisschen ein großes Fass und leider eine traurige Geschichte eigentlich, weil es gibt zurzeit die beiden Projekte. Open Office und LibreOffice, genau. Die eigentlich das gleiche Produkt, also die gleiche Software aber sie herstellen. Aber
sie klicken das Büro auf.
Und genau, da passt der Ausdruck fast noch besser.
Stimmt.
Die sind untereinander leider etwas zerstritten, ist die eine Variante.
Nicht ganz grün miteinander.
Ja, ja. Und sie verwenden auch ein anderes Lizenzmodell für ihre beiden Entwicklungszweige, sodass es...
Aber es war ja ursprünglich mal die gleiche Software und hatte ursprünglich auch mal die gleiche Lizenz, oder?
Ja, am Anfang, bevor sie geforkt haben. Mhm. Also alles nämlich, weil ursprünglich war das Ganze ja bei Sun und als dann Sun zu Oracle wurde, hat ein großer Teil der Entwickler gesagt, okay, wir machen jetzt einen eigenen Fork von dem und haben LibreOffice abgespaltet.
Richtig, also noch früher Reserve StarOffice.
Ja, das wurde dann von Sun gekauft
und dann
wurde zu OpenOffice umbenannt.
Genau.
Ja, sogar OpenOffice.org und jetzt ist es Apache OpenOffice.
Ja, jetzt ist also LibreOffice, die haben das Gefühl, man muss das Ei an der Spitzenseite aufmachen und OpenOffice-Leute sind die, die das Gefühl haben, ja nein, am stumpfen Ende geht es besser.
Ja.
So vereinfacht gesagt.
Aber sie versuchen es am gleichen Ei.
I mean.
Genau. Ja. Und das ist zurzeit eine etwas unglückliche Situation, dass es zum Beispiel nicht leicht möglich ist, Code, der für das eine Projekt geschrieben wird, im anderen zu integrieren. Das funktioniert leider nicht sehr gut. Zum einen aus persönlichen Gründen, da die Entwickler untereinander sich natürlich auch ein bisschen bekämpfen. Zum anderen auch lizenztechnisch, weil sie ein bisschen nicht aber sehr kompatibel
sind. Muss ich nochmal aus reinem Interesse fragen. Wenn die ursprünglich mal identisch waren, welches von den beiden Projekten hat die Lizenz geändert?
Apache. Also Apache. Es war ursprünglich unter der Sun hatte es, glaube ich, die Lizenz, wo es die Sun hatte, kenne ich nicht. Aber ich glaube, als es war dann Mozilla License, es blieb aber die Rechte daran blieben bei Sun und bei Oracle. Und Oracle hat dann, als sie beschlossen haben, dass das ja gar nicht in ihrem Business ist, sie verkaufen, dass sie alle Entwickler entlassen. Und darauf kam dann die Frage, ja, was passiert jetzt mit diesem Source Code? Und der es wäre so die Möglichkeit, Oracle hätte die Möglichkeit gehabt, den zu LibreOffice zu geben, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht.
Ja.
Sie haben aber stattdessen beschlossen, das zu Apache zu geben, die ganze Lizenz zu ändern. Der Apache
Foundation. Und die wollen alles unter ihrer eigenen Lizenz haben? Was ich ja auch verstehe.
Ich glaube, das war die Abmachung auch von Oracle so. Böse Zungen behaupten, dass Oracle das absichtlich gemacht hat, weil ja auch noch IBM hinten dran steht an diesem Apache-Projekt. Mhm. So IBM ist jetzt eigentlich die treibende Kraft hinter dem Apache Open Office.
Okay.
Also es sieht so aus, als ob Oracle und IBM sich da geeinigt hätten, dass sie sich da... Aber das ist ein bisschen zu weit weg jetzt von meinem Wissen eigentlich. Da kann ich jetzt nur kolportieren, was ich gehört habe. Jo. Das ist vielleicht nicht so geschickt.
Jo.
Naja, und jedenfalls aber die Entwicklung zurzeit läuft hauptsächlich in LibreOffice. Mhm. Haben wir festgestellt, an der... Die Menge an Daten oder Menge an Commits, die in diesen Repositories von LibreOffice sind, sind immer vielfaches höher als die bei Apache OpenOffice. Ich erinnere mich an ein Beispiel, da in den Turrican Days, wo du auch warst, wie ich das LibreOffice kompiliert habe, zweimal hintereinander, habe ich das einmal runtergeladen von ihrem Repository und am Abend, am ersten Tag und am nächsten Tag, am Mittag, habe ich das nochmal gemacht. In der Zwischenzeit hatten wir 800 Commits auf dem Repository.
Oh,
800 Commits.
800.
Innerhalb von 12 Stunden ungefähr.
Das ist heftig.
Apache hatte im ganzen Monat August 8 Commits. Ja. Also es ist zurzeit so, dass ein Großteil der Entwicklung läuft bei LibreOffice. Die meisten Linux-Distributionen haben inzwischen LibreOffice als Standard-Office-Paket. Man kann immer noch das OpenOffice natürlich auch installieren.
Wobei, also vielleicht an der Stelle will ich gerade noch einhaken, der vermutlich wären sich manche von den Distributionen auch nicht mal, fänden es nicht schlimm, wenn sie beide drin hätten. Ja. Das Problem ist einfach, das ist so ein Riesenprojekt, wenn du sagst, gerade eben 800 Commits in 12 Stunden, das zu pflegen in der Distribution alleine ist schon verdammt viel Arbeit. Und also bei Debian ist es zum Beispiel so, wenn sich jemand finden würde, der das, der dann OpenOffice Org, ne, Org heißt ja nicht mehr, ich bin da noch alte genau. Schule, auch also. Pflegen würde, dann würde es vermutlich sogar die Chance geben, dass beide rein drin sind. Aber allein schon derjenige, der halt LibreOffice in Debian pflegt, macht eigentlich nicht mehr viel anderes.
Ja, ich glaube, das ist ein Lebensjob. Ja.
Und was interessanterweise, also aus meiner Sicht, wieder dazu geführt hat, dass sich an der Stelle dann die OpenOfficeler und die LibreOfficeler doch wieder ein bisschen zusammengerauft haben, damit wenigstens das LibreOffice in Debian brauchbar ist und gepflegt wird. Aber ja. Ja. Und eins noch schön hinterher kurz. Es gibt einige Leute, die wenn sie gefragt werden, wie lange braucht es denn, um Debian einmal komplett neu durchzukompilieren? Dann heißt die Antwort, so lange wie es braucht, einmal LibreOffice neu durchzukompilieren, wenn man es parallel genug parallelisieren kann. Und ich habe lauter kleine Projekte in Debian, also Pakete, da warte ich dann auch, bis das fertig kompiliert hat. Das längste braucht so 20 Minuten. Der LibreOffice-Paket-Maintainer sagt, er ist es gewohnt, er schmeißt abends ein Bild an und morgens, wenn er aufsteht, ist er fertig. Ja, das und das ist flott dann.
Ja, da hat er Glück gehabt.
Ja, also das, ja, ja. Eben, das ist, es ja, ist ein Riesenprojekt.
Ich bin ja unter anderem Gentoo-Benutzer und ich habe irgendwann auch dann mir einfach das Bin-Paket installiert. Mhm.
Weil, wie wir alle am Anfang.
Ja, nein, ja, ich habe ja nicht am Anfang. Ich habe dann gefunden, so, wenn schon, dann selber kompilieren.
Aber Firefox und Thunderbird dann auch, oder?
Firefox habe ich jeweils
immer. Und KDE?
Die brauchen auch so lange.
Ich habe keine KDE. Ich habe XFCE. Weil ich habe nur 4 GB Speicher in dem Laptop. Ja. Wobei LibreOffice und OpenOffice kommt mir manchmal ein bisschen so vor wie seinerzeit KDE und GNOME. Die reden mittlerweile, habe ich so das Gefühl, auch wieder miteinander. Ja, also meistens auf irgendwelche Linux-Veranstaltungen.
Ja, aber die sind viel, viel weiter auseinander. Das sind ja komplett unterschiedliche Projekte und etc.
Ja.
Es ist mehr so wie
GNOME ist wie draus, GNOME ist daraus entstanden wegen Qt.
Wie libAV und FFmpeg oder so, hätte ich jetzt gesagt. Das ist ja auch so ein Herd, wo kocht.
Schrecklich, ja. Aber, zum jetzt da noch komplett abschweifen, alle hassen Systemd.
Ich sag da jetzt mal nichts zu.
Wie ist jetzt das genau, um den Bogen wieder zurückzukommen zu LibreOffice und OpenOffice, Systemd will ja OpenOffice drin implementieren. Irgendwas ist doch da neulich mal gewesen, oder ist das ist einfach nur ein Scherz gewesen, nehme ich mal an.
Nein, aber ein Inforeader war, glaube ich, irgendwo geplant reinzubauen.
Direkt in
ins Init-System, ja klar.
Ja, vielleicht wenn sich das Ganze mit Systemd ein bisschen abgekühlt hat, oder was auch immer.
Ich werde so das Gefühl nicht los, dass die drei Leute hier am Mikro alle ungefähr die gleiche Vorstellung von Systemd haben, womit wir vermutlich etwas einseitig sind.
Aber was ich das wäre durchaus mal interessant, noch jemanden zu haben, wo Pro System Day ist. Und
ich dann, weiß, wen wir da zur Sendung einladen können. Okay. Michael, hörst du mit? Du bist eingeladen.
Gut. Okay, ja,
können wir naja, machen. Vielleicht nochmal zum Abschluss jetzt von diesem Exkurs. Wir hoffen natürlich alle, dass die beiden Projekte sich irgendwann wieder vertragen, weil am Ende des Tages ist es dieselbe Software. Und das mit demselben Ziel.
Das große Ziel muss nicht zwingend sein, dass es nachher nur noch eins gibt, wo aus beiden besteht, sondern dass die halt nebeneinander existieren.
Eins von beiden, mindestens.
Also ich weiß nicht, es macht nicht viel Sinn, wenn beide existieren, gehen, splitten sich einfach die Energien auf. Du hast gute Leute im Apache-Projekt, du hast gute Leute im LibreOffice-Projekt und es ist schade, wenn beide nur die Hälfte bearbeiten können.
Ja,
rein von der Effizienz her weiß ich besser.
Vorbei, das könntest du aber dann bei allem sagen, was Open Source ist. Weil, ich meine, wie viele tausend Linux-Distributionen gibt es mittlerweile? Es gibt mehrere.
Aber da
BSDs.
Ja, nicht ganz, weil sie haben nicht unterschiedliche Zielsetzungen, die beiden Projekte. Sie machen dieselbe Software. Es ist nicht, ich hätte die eine machen so, weil sie das besser finden, die andere machen es anders. Sie machen das Gleiche.
Ja.
Nur bei der einen machen es mehr Leute als bei den anderen.
LibAV und FFmpeg, das ist so für mich noch am nächsten.
Oder Ashes und XMMS.
Ja, vielleicht. Zum Beispiel. Wobei da weiß ich nicht.
Das sind MP3 oder respektive Media-Abspieler.
Ist das ein Fork vom anderen? Sehen ähnlich aus.
Nicht. Weiß ich nicht. Ja, gut, schlussendlich ist GUI Cloud von Winamp.
Ja, genau, sie sind alle bei Winamp Fork.
Was nichts Schlechtes ist, im Gegenteil. Winamp ist vermutlich darum so erfolgreich wurde, weil es so einfach und übersichtlich war. Also
weil es sich bedient wie Real-Life-Hardware. Es sieht aus wie ein Rack, so ein Hi-Fi-Rack. Und du hast ein Knöpfchen, wo man drauf drücken kann, je nachdem.
Ja, ganz genau. Du hast eine Anzeige, wie lange es noch dauert oder wie lange es verspielt, was spielt. Ja, was braucht es denn mehr? Ich finde auch, dass das genau das will ich haben. Ich brauche kein Clementine, kein Rhythmbox und wie sie alle haben. iTunes, hör mir doch auf. Ich will einfach etwas, wo ich ein Verzeichnis habe, wo ich meine MP3s oder OX oder meine Audiodateien drin habe und dass es die abspielt. Es muss die nicht verwalten, das mache ich selber. Aber ja, so, schon wieder abgeschwoffen. haben wir überhaupt noch etwas zu dem Thema, das wir noch vergessen haben? Weil sonst würde ich vorschlagen, machen wir mal ein Stück Musik und dann ist ja der Name Wilhelm Tux für öfters gefallen, jetzt. Dass wir dann mal noch ein bisschen, dass du vor allem noch ein bisschen erzählst, wer ist das, was machen die so? Ja, Musik. Habe ich den Apparat gleich vom Wayfinder, das Stück Game Boy of Thrones.
Das klingt sehr schräg.
Das tönt. Nein, eigentlich nicht.
Also nicht die Musik, der Titel.
Der Name, ja. Gut, wir hören uns in ein paar Minuten wieder. 4 Minuten ungefähr. Bis nachher, bleibt dran. We'll be right back. Aha, da sind wir zurück beim Hackerfunk auf Radio Radius. Obwohl angesichts dem Dubstep, der da am Schluss gelaufen ist, hätte man fast können meinen, es sei Steppers Choice, weil die kommen am Montagabend ab 9 Uhr. Ja, wenn ihr dann nichts vorhabt, unbedingt die hören. ja, hey, das ist ein bisschen Werbung machen für unsere Mitstreiter hier auf dem Sender. Das erste Stück, das wir gehört haben, ist vom, wie gesagt, vom Wayfinder gewesen, Game Boy of Thrones. Hat auch ein Game Boy drin gehabt, der ein bisschen gepfiffen hat. Und nachher nachgeschoben haben wir noch den Hoffmann mit Break the Cycle von der Revision 2012, also Demoszene. Jo, Demoszene ist auch noch ein Thema, wo wir mal irgendwann mit dem Unlock freischalten. Das einmal jetzt fast geklappt, aber ja, da ist die Tür vom Studio zum Radio Lora nicht aufgegangen. Hey, Podcaster haben das Problem nicht, aber das habe ich auch schon mal gesagt. So, ja, wir haben geredet über signierte PDFs, freie Software, LibreOffice und Fundraising, respektive Fundraising. Und wie Fundraising finde ich ja auch cool.
Ja, ungefähr so wie Opel Office. Ah.
Ja, es war eigentlich nur ein Tippfehler auf der Website. Es hätte schon Fundraising heißen sollen, natürlich.
Hauptsache es macht Spaß. Und der Name, der da gefallen ist, also als Organisation, die das in die Rolle gebracht hat, ist Wilhelm Tux. Was ist denn Wilhelm Tux? Wer ist das? Was machen die? Warum gibt es die? Warum? Wieso? Wer? Wo? Wann?
Ja, jetzt. Jetzt aber. Ja. Also Wilhelm Tux ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Verwendung von freier Software zu fördern. Das ist sehr allgemein, im Speziellen in der Schweiz, in der öffentlichen Verwaltung. Das war eigentlich die Ausgangslage, weil wir damals gefunden haben, dass es ja eigentlich komisch ist, dass unsere Daten von, als Bürger dann von den, vom Staat verarbeitet oder gespeichert werden mit Software, wo weder Sie, also der Staat, noch wir selber die Kontrolle drüber haben. Das war der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass innerhalb des Staates oder in der Verwaltung vermehrt Software zum Einsatz kommt, die quelloffen ist, damit man überprüfen kann, was die macht, damit man auch schauen kann, wie diese Daten verarbeitet werden und damit der Staat auch in der Lage ist, diese Daten, die er dann da speichert, vermutlich auch später noch wieder lesen zu können. Man stellt sich mal vor, Gesetz, das gespeichert ist in einem Format, nicht auf Papier, sondern in digitaler Form abgelegt und wurde aber geschrieben mit einem Programm, das lizenzpflichtig ist von einer Firma, wo man den Source Code nicht kriegt.
Ja, da das musst heißt, du, was Firma nicht mehr geht.
Genau. Dann, angenommen, die Firma geht weg oder man kündigt einen Vertrag mit dieser Firma und kann. Ja,
sogenannte Abandonware.
Ja. Genau. Ja, also ich meine, Microsoft ist auch schon mal besser gegangen.
Ja, ja, sie kränkeln, ja, sie kränkeln. Mhm. Man sieht es schon hier und da. Sie sind ganz blass.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du ein bisschen nur auf einer Seite kommst. Warte mal, nochmal da beim. Nee, hebt. Keine Ahnung. Naja.
Weitermachen.
Darf ich weitermachen
trotzdem? Ja, natürlich.
Obwohl ich,
bitte, ich bitte drum.
Obwohl ich jetzt bei dir einseitig bin.
Tut nein, nicht. Jetzt ist wieder gut. Ja. Das ist, ja. Ich habe das Gefühl gehabt,
an deinem Knopf gerät, nicht an meinem. Ja. Oh. Gut, jedenfalls. Okay. Das war die Idee. Das war die Gründungsidee von Wilhelm Tux, um das zu fördern. Wir haben dann am Anfang das Glück gehabt, dass wir relativ schnell gute Kontakte gekriegt haben beim Bund. Und auch relativ schnell bekannt geworden sind. Heise hat damals sehr, sehr dazu beigetragen, zur Steigerung des Bekanntheitsgrads.
Wir fassen uns gerade alle mal kollektiv ans Ohr. Irgendwas
ist schon.
Irgendwas knackst.
Irgendwas hat schon knackst, ja.
Aber hören wir uns noch, oder?
Ja, okay. Ja, schon.
Einfach nicht mehr bewegen jetzt.
So okay. Ungefähr.
Okay. Ja, das war so die ersten Jahre, haben wir dann damit verbracht. Teils über öffentliche Medienkampagnen, teils in direkten Gesprächen, teils auch mit der Bundesverwaltung zusammen. Wir waren im konstituierenden Gremium für die ECH-Kommission, war Wilhelm Tux eingeladen, weil damals im Jahr 2002, 2003, wie das passiert ist, wir eine der bekannteren Schweizer Organisationen waren, die sich mit freier Software beschäftigt hat. Und der Bund damals gesagt hat, er will sowohl von der Wirtschaft als auch aus der Privatgesellschaft oder der Zivilgesellschaft NGOs einladen, um an dieser ECH-Geschichte mitzuarbeiten, um das aufzusetzen. Wir haben dort damals mitgearbeitet. Ja, und danach sind ein paar unruhigere Zeiten auch gekommen, wo dann auch die Leute im Verein oft gewechselt haben, wo man auch mit der Zielsetzung ein bisschen sich nicht mehr ganz einig war. Das ging hin und her über ein paar Jahre. Man war aber immer eigentlich am Thema dran. Und dieses Thema freie Software hat man dann versucht auf verschiedene Arten zu bearbeiten und zu fördern. War dann manchmal auch ein bisschen ruhiger um den Verein. Auf den Mailinglisten war dann teilweise sehr ruhig, sehr still. Und ja, aber wie es dann so ist in der Geschichte, da dreht sich das Rad ja weiter und dann haben sich auch wieder neue Leute gefunden. Zurzeit haben wir eine sehr gute Truppe, wo wir dann mit sehr viel Engagement und Herzblut, ich finde, sehr gute Arbeit leisten. Also wir haben einen sehr guten Medienverantwortlichen, der wunderbare Artikel schreibt, der auch mit den Journalisten guten Kontakt pflegt, der unsere Webseite sehr gut pflegt, der das also sehr gewissenhaft auch macht. Ja, und dann haben wir die Techniker natürlich, die es halt in dieser Informatikbranche auch braucht, und dann haben wir. Ja, und dann gibt es noch einen Präsidenten, der hier in deinem Radio auftaucht.
Ah, ja.
Ja, das ist Wilhelm Tux als Organisation. Und wie gesagt, die Ideen sind eigentlich die gleichen geblieben über die Jahre. Freie Software. Inzwischen haben wir das ein bisschen erweitert, also nicht mehr nur für die Verwaltung das Ganze angedacht, sondern wirklich im breiteren Sinn freie Software auch in Unternehmen zu fördern. Mhm. Was dann ja auch zu dieser Kampagne passt, weil LibreOffice als Office Paket ist ja eigentlich Productivity-Software, die man vor allem in viel auch in Büros einsetzt von Firmen.
Mhm. Richtig, ja.
Wie auch die Konkurrenzprodukte natürlich auch.
Gehört auch dazu.
Ja, sehr gut. Brav,
vorbildlich. Also auf dem Mac bei mir in der Bude haben, ja, privat auch, weil Linux. Natürlich.
Auf dem Mac?
Nein.
Nein.
Mutig.
Mac. Nein. Der Mac ist mir aufgezwungen worden. So, und ja, naja, man kann sich damit arrangieren. Ich meine, ich habe eine Sandtastatur dran und eine richtige Maus mit Rädchen und so, weißt du, drei Tasten, weil das. Nein, der Hockey-Pack, das. der Hockey-Pack ist bei den Dings gsi. Früher, da die runde Maus. Jetzt haben sie ja so eine Badesäufe.
Ja, ich lerne noch Sachen bei dir heute.
Ja. Und ja, dann gibt es ja noch die Maus zum Streicheln. Wobei, hey, nach rechts und links klicken haben sie ja trotzdem. Also, wieso sind es denn nicht gerade Knöpfe? Wo ist denn das? Egal. Rant wieder über Apple. Das ist einfach.
Ja, heute kriegen alle ihr Fett ab. Hm?
Ja, bei uns immer.
Wir sind so ziemlich anarchistisch unterwegs. So, ja. Hauen einfach auf alles ein. Fast alles.
Und ja. Wilhelm Tux, wo, also das Wo, das, ist das ein schweizweiter Verein oder ist das irgendwie vor allem irgendwo an einer Stelle irgendwo?
Also wo ist der Hotspot?
Ja.
Also ursprünglich ist es gegründet worden natürlich als schweizweite Vereinigung. Unsere Website war auch ursprünglich viersprachig, inklusive Romansch.
Wow.
Bis uns dann allerdings bei jedem neuen Artikel war es dann immer etwas aufwendig, alle Übersetzungen rechtzeitig zusammenzukriegen. Und eben im Laufe der Zeit haben sich dann auch die Leute natürlich verloren und jetzt zur Zeit ist sie.
Sie ist auf einfach Deutsch. Englisch.
Deutsch. Nur noch Sue Haley.
Ja, Englisch, das verstehen alle.
Ja.
Das ist.
ja. Okay. Die Sprache war nicht unter den ursprünglichen vier. Das war also wirklich eine Schweizer Seite, in den schönen vier Landessprachen. Gut, wir hatten dann auch sehr guten Kontakt mit Gruppen in Lausanne zum Beispiel und im St. Gallischen. Mhm. Aber das hat sich dann auch ein bisschen verlaufen mit der Zeit und zurzeit sind wir also hauptsächlich in Bern mit einer kleineren Fraktion am Bodensee, Kreuzlingen. Wobei die Hauptaktivitäten eigentlich von Bern aus kommen und die Leute sich meistens dort treffen. Wir haben einmal im Monat einen regelmäßigen Workshop, wo Leute auch kommen können, auch Leute, die nicht Mitglied sind, wenn sie da mitarbeiten wollen oder Ideen haben oder sich davon anschauen kommen wollen, treffen wir uns, das ist auch auf der Homepage drauf immer ausgeschrieben, wann dieser Workshop ist. Manchmal, also für viele ist das vielleicht nicht sehr interessant, wenn wir so politische Themen wälzen, aber es gibt auch andere. Ja, aber das ist zurzeit schon so. Bern ist dort vor allem, weil die meisten Leute halt dort wohnen, die jetzt da Mitglied sind.
Also das heißt, rekrutiert sich die Leute dann auch ein bisschen aus der Lug Bern zusammen halt?
Ja, also die Wilhelm Tux hat natürlich mit der Lug Bern oder Lug B lange Verbindungsgeschichte, kommt eigentlich, gegründet wurde er von Mitgliedern aus der Lug B. Die Zusammenarbeit ist personell sehr eng, besonders auch im Präsidialamt.
Aha. Ja.
Ich habe gehört, dass der mir nicht unähnlich sein soll, der Präsident der Lug Bern.
Ich habe es noch gedacht, ja.
Gerüchteweise.
So irgendwie, den hast du doch auch schon mal gesehen, in der Beiz dort, dem Treff.
Ja, es ist in der Tat so, dass ich auch Präsident von der Linux User Group Bern bin. Und nur schon auch daher sind gewisse gute Zusammenarbeiten leichter möglich.
Ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, das ist ja vermutlich eben in Zukunft dann auch noch ein bisschen mehr in Zürich so mit der Lux, der Linux-User-Gruppe, Schweiz, die heisst halt so, zusammen mit dem Chaos Computer Club Zürich, mit dem CCC Zürich, aber darum produzieren wir heute ja vor, weil ein neuer Hackerspace und Lux hat dann gefunden, hey, könnten wir unsere Interessen nicht auch dort abhalten? Und auch personell gibt es halt Leute, die, so viele Hacker hat es nun mal nicht in der Schweiz, dass es da halt Überschneidungen gibt, dass Leute in beiden Vereinen Mitglied sind, aktiv sind oder mindestens ab und zu mal auftauchen.
Mhm.
Ich meine, ich bin früher auch öfters mal in Bern an den Treffs gewesen. Seit ich aber im Zug arbeite, ist das halt so eine Sache. Aber ich komme dann schon wieder mal vorbei.
Uff, ja,
ich bin schon mal in eurem neuen Treffort auch schon mal gewesen. Da, ja, die kochen gut.
Ja, das können sie, gell? Das
ist sehr wichtig.
Und was sehr schön ist, wieder, wir haben wieder einen Raum für uns selber.
Ah,
wo man sich cool. Während dem Treffen endlich, wo man auch die anderen nicht stört, wo man auch unsere Vorträge machen kann.
Also so wie früher am alten Ort.
Genau.
Nur, dass dort der Neuwirt dann halt irgendwie...
Ja, der
hat... Das war ein bisschen doof gewesen, wir nennen den Namen von der Beiz.
Muss nicht sein, aber es war ein bisschen unangenehm, weil wir mussten dann unsere Vorträge zum Teil in einem vollen Speisesaal halten, wo alle anderen Gäste am Essen waren und wir haben einfach einen Beamer hingestellt gekriegt, haben eine Wand gebeamt.
Ja, das
geht nicht. Alle anderen mussten so quasi ruhig sein und es wurde abgedunkelt.
Ja, das,
das war eine relativ unangenehme Atmosphäre dann.
Weil, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil, nein, sowas willst du nicht.
Weil auch die anderen Gäste so sehr sich interessiert hätten für unseren Vortrag.
Ja, nee, sobald es erzwungen ist, ist es halt ein Zeich, Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Und das hat sich dann leider nicht, obwohl wir sehr lange sehr zufrieden waren in dem Restaurant, irgendwann ging es dann, haben wir dann gewechselt und jetzt aber mit dem neuen Ort, nicht weit weg davon, 2 Minuten zum Gehen,
jo.
Gleiche Ecke.
Ja. Also auch in Nähe vom Hauptbahnhof.
Mhm.
Alles. Jo, Bern ist ja sehr fußgängerfreundlich, so, also was, auch was Distanzen anbelangt. So, also für, wenn ich jetzt so als Zürcher aus der grossen Stadt komme, aber mir gefällt Bern, ich muss mal wieder dorthin.
Ja, du weißt schon, wann wir unser Treffen haben, gell?
Ja, irgendwie Donnerstag. Erster Donnerstag
im Monat. Erster Donnerstag im Monat, genau.
Für die, die sich jetzt das nicht haben können merken, wir können es verlinken auf unserer Webseite.
Sehr gut.
Weil, hey, was machen? Habt ihr eigentlich auch schon euer eigenes Radio dort? Ich fände es ja cool, weißt du, wenn es noch ein bisschen mehr so gibt, beim Radio Rabe zum Beispiel. Oder beim Extra Bern. Gibt es den Extra Bern noch?
Das fragst mich für Sachen. Ich weiß nur, dass einer von uns das Streaming vom Rabe macht. Einer, der auch in der Look B dabei ist.
Aha. Aber wenn ich das nächste Mal an den Treff komme, dann muss ich da mal mit dem reden, dann muss ich mir den zeigen.
Ja,
dann tun wir da mal, weil was es braucht im Internet, sind mehr so Hacker-Sendungen.
Ja, wir werden ihm das liebevoll mitteilen in dem Fall. Ja?
Sehr gut. ja. Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir kürzer werden als auch schon. Wir sind eigentlich mehr so wieder im Lora-Trott wie früher, oder?
Mach
wo wir
nix,
nur eine Stunde Sendezeit.
Hey, es kommt noch mein Terminkalender, also keine Angst.
Ja, da füllst du die restlichen 3 Stunden noch auf.
ja, du hast deine Eieruhr nicht dabei.
Nein, ja, die habe ich noch nicht auf Winterzeit umgestellt. Ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Ich fürchte, ich muss da einen Firmware-Patch haben. aber zurück zu dir, Markus. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben zu erwähnen, was du noch unbedingt möchtest im Radio oder im Podcast gesagt haben?
Ja, abgesehen von den vielen Grüßen an Großmütter und so weiter, die das alle mithören natürlich. Ich würde
kurz dann leider einem Schnittfehler zum Opfer gefallen sind.
Mist. Ich würde gerne zum Abschluss noch mal kurz auf unser Fundraising zurückkommen.
Ja.
Ich würde sagen, wir haben das innerhalb von 4 Tagen, wo wir öffentlich waren, das Spendenziel erreicht. Also wir haben 10.000 Franken haben wir angedacht gehabt, haben wir geplant gehabt, sind inzwischen aber schon deutlich darüber.
Also knapp bei 11.000.
Genau.
Das heißt,
und es kommen die
Grillparty irgendwann.
Nein, eben nicht Grillparty. Okay. Wir haben das uns überlegt, was passiert ist, weil die Leute offensichtlich, sie spenden auch noch weiter. Es kommen täglich noch weitere Spendenzusagen. Und wir haben entdeckt, dass es im LibreOffice noch was zu fixen gibt.
Oh.
Was auch mit diesen PDF-Signaturen zu tun hat, nämlich einen Timestamp einzubauen in die Signaturen. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn wir Geld kriegen, mehr Geld als wir brauchen, um das Originalfeature fertig machen zu lassen, dann schauen wir doch, dass wir dann mit dem Geld, das übrig bleibt, das mehr ist, was mehr reinkommt, dieses zusätzliche Feature dann implementieren lassen können.
Mhm.
Und das ist zurzeit der Plan, ist auch schon auf der Webseite drauf.
Mhm. RFC 3161
so Timestamp. Genau. Den hätten wir gerne in den PDF-Signaturen drin.
Kannst du uns kurz erklären, Timestamp? Was jetzt so speziell an dem 3161er RFC ist?
Na, der RFC 3161 beschreibt das Format eines digitalen Timestamps.
Okay.
Und die meisten Ein Timestamp ist ein digitaler Zeitstempel, der feststellt, dass ein bestimmtes Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt diesen Inhalt hatte. Das heißt, es wird zusätzlich zur Unterschrift, zur digitalen Unterschrift, wo festgestellt wird, wer das hergestellt hat und dass der Inhalt unverändert ist, wird noch zusätzlich festgehalten, zu welcher Uhrzeit oder zu welcher Zeit das war, an welchem Datum dieser Zustand hergestellt wurde. Das ist wie ein Datum auf dem Vertrag. Also ich schreibe drunter, Zürich am 13.12. unterschreibe ich meinen Kaufvertrag und das ist dann am 13.12. gültig geworden und nicht vorher. Und nicht nachher.
Ah, okay, ja, alles klar.
Und das ist der Sinn von diesen Timestamps. Und die meisten Gesetzgebungen und Verordnungen sehen vor, dass so ein ein Timestamp enthalten sein muss in einer digitalen Signatur, um rechtsgültige Dokumente unterschreiben zu können.
Das heißt, rückdatieren und so ist dann nicht mehr möglich.
Ist nicht
möglich. Wenn es eine Sekunde nach Mitternacht, nach dem Stichtag ist, dann...
Genau, also zu diesem man kann genau feststellen, wann dieses Dokument unterschrieben wurde und dass das Dokument, das vorliegt, mit dem damals unterschriebenen identisch ist. Ist also eine Erweiterung.
Also wenn ich jetzt da so, ich studiere jetzt gerade, das stelle ich mir relativ kompliziert und aufwendig vor, weil ich kann ja auch einfach bei meinem Computer die Uhr verstellen.
Mhm. Brauchst du nicht mal, also unter Linux gibt es da eigene Tools, die können das. Weißt du, so Fake Time. Befehl ich, so und so und dann...
Weißt, ich kenne Firmen, die haben Proxy-Software im Einsatz von einer Firma, die es nicht mehr gibt und dort läuft immer mal...
Schon wieder abenden wäre.
Ja, richtig, dort läuft irgendwann amix die Lizenz ab und die Lösung ist jetzt die, dass der Server, wo der Proxy drauf läuft, im schönen Jahr 2011 gefangen ist.
Das ist aber noch ein netter Hack.
Ja.
Ach, den kennt man doch von Arno Kack, als man noch Shareware benutzt hat.
Ja, ich mache das auch hier und da, ja, schon, aber dass man das so professionell einsetzt, das ist gut.
Ja, also kommerziell vielleicht, ja, professionell würde ich dem jetzt nicht sagen. Aber gut, es scheint zu funktionieren, naja. Ja, eben. Aber zurück zu der RFC
3161.
Nummer.
Genau. Vier Stellen.
Das müsste dann irgendwie online quasi.
So ist das.
Damit man da nicht kann beschießen. Also muss mindestens ein NTP, ein Network Time Protocol.
Das NTP kommt auf einer anderen Schicht ins Spiel. Man braucht dann einen Provider für so Timestamps. Eine sogenannte Timestamping Authority. So wie man für Zertifikate eine Certificate Authority braucht.
Das Zeitbüro.
Genau. Wo man nachfragen kann, wie spät ist es? Und dann kann man denen ein Dokument schicken und sagen, bitte schreibt mir auf dieses Dokument. Beglaubigt drauf, wie spät es war, als ihr das Dokument unterschrieben habt.
Ah, quasi wie ein Poststempel.
Ja, mit Tag drauf.
Mit Tag und ja, Uhrzeit.
Uhrzeit.
Ist auch drauf, glaube ich.
Ja. Also wird so. Pam. Genau, gestempelt an. So. Und diese Services müssen natürlich online verfügbar sein. Das heißt, in der Regel hat auch jedes Land seine eigenen Services, weil das ein deutsches Dokument mit einem deutschen Timestamp-Server unterschrieben sein muss und der Schweizer mit dem Schweizer.
Nur schon wegen Zeitzone.
Ja, weil die ja so weit auseinander sind, natürlich. Ja.
De facto, ja, also. Europe Zürich und Europe Berlin sind andere Zeitzonen, weil im Jahre 1980 Deutschland schon die Sommerzeit hatte die Schweiz noch nicht, die hat es erst im Jahr 1981 gehabt.
Ja.
Was dazu führt, dass ein gewisses kleines, nicht gallisches, deutsches Dörfchen in der Nähe von Schaffhausen, nämlich Büsing, die deutsche Enklave in der Schweiz, die aber die Zeitzone von Zürich hat, ihre eigene Zeitzone hat, nämlich Europe Büsingen, also Büsingen.
Und der liegt in der ausgerechneten Mitte zwischen Berlin und Bern.
Zürcher kann. Zeitzone ist aber in Deutschland und ja.
Büsingen ist das Netz.
6000 Einwohner oder sowas.
Malerisches Dörfli.
Aber das ist dann nicht mehr geteilt. Eine Hälfte so und die andere Hälfte hat andere Zeitzone.
Nee, aber es ist irgendwie Schweizer Zollgebiet, aber es ist Deutschland.
Ja,
also und sie haben ihr eigenes Kennzeichen, BÜS.
Ja. Ich muss mal schauen, wenn ich dran denke und wenn es noch online ist. Es hat mal von unseren Kollegen vom Radio SRF, von der Sendung Input, einen Bericht gegeben über Büsingen.
Und über Wilhelm Tux übrigens.
Oh, wenn du mir da den Link könntest geben.
Oh, das ist aber sehr lange her. Ich weiß nicht, ob die da so Sachen noch online haben von damals.
Ah, wer weiß. Müssen wir mal schauen.
Müssen wir schauen.
Wenn es noch online gibt und es findet, dann wäre das natürlich cool.
Ja, eben.
Und wir können uns das erlauben. Radio SRF ist sich vermutlich meistens schön, um den Hackerfunk zu verlinken. Das von meinen Gebühren, von meinen Bilaggebühren. Nein, egal. An dieser Stelle, falls jemand vom SRF zuschaut, herzlichen Gruß. Ich lasse eure Podcast trotzdem.
Ja, gut, also zurück zum Thema. Wir haben also noch einiges, was man noch implementieren könnte in LibreOffice und haben beschlossen, eben überschüssiges Geld dafür zu verwenden, weswegen die Spendenkampagne auch noch offen bleibt bis Ende des Jahres. Mhm. Also wir haben jetzt das Geld erreicht für den ersten Teil. Da sind wir jetzt dran, die Verträge aufzusetzen mit den Entwicklern, das alles auszumachen, bis wann. Und es schaut aus, dass wir das also bis in März nächsten Jahres fertig haben.
Das heißt, ihr schreibt jetzt auch die Leute an, die zugesagt haben, sie würden so und so viel spenden, dass sie das bitte jetzt auf Postcheckkonto hast du nicht gesehen. Und dann tun die das einzahlen.
Genau. Wie ist denn das, der Entwickler oder die Entwickler, wo das dann programmiert, die haben die schon?
Ja. Die haben wir getroffen, da eben an der LibreOffice Conference in Bern. Da waren sehr viele Entwickler für LibreOffice natürlich da. Unter anderem auch eine coole Truppe, die bei der Firma Collabora arbeitet, was Software Consultancy ist, die spezialisiert sind auf Open Source Lösungen und sehr viel mit LibreOffice machen. Die machen sowas wie Enterprise LibreOffice. Das heißt, man kann das bei denen für, ich weiß nicht, ich kenne das Geschäftsmodell nicht ganz genau. Jedenfalls kann man bei denen Firmensupport für LibreOffice-Installationen haben, kann auch persönliche Erweiterungen dort bei ihnen bestellen oder halt persönliche für die, die man für seine eigene Firma braucht. Einige der Kernentwickler von LibreOffice arbeiten bei der Firma. Das ist also eine coole kleine Truppe von 10, 12 Leuten, 10, 12 Entwickler, die alle im LibreOffice-Projekt aktiv sind. Die so die meisten sehr viele Commits machen dort, also wirklich Kernentwickler sind. Und die haben wir getroffen, mit denen haben wir geredet und gefunden, das wäre die richtige Truppe zum das machen. Weil Collabora hat nämlich dieses wunderbare Geschäftsmodell, dass sie zwar für Kunden Entwicklungen vornehmen, aber die Entwicklungen am LibreOffice dann wieder zurückgeben in den eigentlichen, in den freien Entwicklungszweig. Das heißt, es bleibt nicht beim Kunden, der Code verschwindet nicht dann irgendwo in einer proprietären Schublade oder bei dem, der es bezahlt hat, sondern ihr Geschäftsmodell sieht vor, dass jede Anpassung, die sie vornehmen für Kunden, wieder freigegeben wird. Und das war genau eigentlich das, was wir gebraucht haben. Eine Firma, mit der wir das machen können, die man beauftragen kann mit dem und die Leute, die das Know-how haben. Zum Glück ist auch einer von denen dort, war schon dabei bei diesem Projekt im 2012, wo die Originalsignaturfunktion erstellt wurde. Der war damals für diesen Google Summer of Code als Tutor von dem Studenten dabei, also der kannte das schon alles, der kennt das schon sehr gut, also das Know-how ist schon zum großen Teil da. Das Geschäftsmodell von der Collabora gefällt mir persönlich und auch die Leute haben mich überzeugt.
Das klingt wie eine sehr gute Kombination, fruchtbar.
Ja, und das war eigentlich wirklich nur der Zufall, dass wir uns in Bern getroffen haben, an dieser Konferenz.
Naja.
Und so hat sich das entwickelt. Und ja, und die Entwickler, die das dann umsetzen werden, werden die von der Collabora sein. Mit denen haben wir auch schon Vorgespräche geführt, oder das haben wir schon mal abgeschätzt, ungefähr wie viel es braucht. So sind wir auch auf die Zahlen gekommen von dem Fundraising, wie viel wir ungefähr brauchen werden. Ja, und jetzt sind wir dran, das mit ihnen aufzusetzen.
Ja, dann hoffe ich mal, dass das so wie dann alles klappt, weil, ja, fände ich auch ganz gut. Dann ich habe es ab und zu bei mir in der Firma jetzt, dass Leute sagen, ja, sie möchten das Office und natürlich, weil es kennen sie, Microsoft Office.
Das kennt noch jemand.
Es gibt immer noch Leute, die alternative Betriebssysteme benutzen, wie Windows und so. Aber ja.
Aber schon ältere Leute.
Ja. Also ich hab auch schon jemanden gehabt, wo gesagt, ja, brauche ich irgendwie ein Office, Microsoft Office, und dann habe ich dann zurückgefragt, muss es wirklich Microsoft Office sein, weil das kostet so und so viel, und ansonsten hätte ich da bin ich dann mit der Probox vom allerdings Open Office, aber egal, habe gesagt, look, sonst hätte ich das da, kann ich da gerade installieren, muss nicht warten, und nein, ich brauche das eigentlich nur für zum irgendwie zu anwenden, wenn das kann ich, dann sagt das gut, und ja, ich soll es mal drauf tun. probiere das mal aus. Und ich habe nicht mehr gehört, also der wird voll zufrieden sein damit. Mhm. Naja. Jetzt aber ganz, also jetzt aus dem Haus ganz kurz noch die Frage, weißt du per Zufall, wie das bei dem Microsoft Office ist für PDFs? Kann das überhaupt?
Nicht.
Dann müssen wir dann eben die kommerzielle...
Nativ kann es das nicht. Man kann, ich glaube, es gibt so Zusatz-Plugins, die man kaufen kann. Oder so Druckertreiber, die PDFs erzeugen oder irgend sowas, so Hacks so hinten ja, und durch die Brust ins Auge gibt es da.
Ich hätte auch noch so eine Frage, so in die gleiche Kante. Jetzt haben wir die ganze Zeit vom PDF generieren, signieren, bla geredet, aber diese Signatur nachher überprüfen, wie sieht es denn da aus? Der Markus verzieht das Gesicht.
Ja, wie? Jetzt hast du dann überprüft, langt doch, wenn man es kann machen.
Ja.
Also da, es gibt ja die große Kampagne pdfreaders.org, wo vor allem freie PDF-Betrachter promotet und auch schön eine Matrix hat, welcher jetzt was kann. Weißt du, wie es da aussieht mit digitalen Signaturen?
So wie ich weiß, aus der freien Ecke ganz schütter zurzeit.
Okay, also fast noch schlimmer als beim Generieren.
Ja. Also fangen wir mal bei dem an, wo halt die grosse Mehrheit benutzt, also der Adobe Acrobat Reader.
Der kann das natürlich.
Der kann es.
Der kann das. Und das ist auch die Zielplattform, wo sagt, mit dem werden Verträge überprüft oder PDFs überprüft.
Okay, aber dann
ob sie digital
andere Sachen wie Evins oder XPDF.
Ocula.
Preview App.
Also es Mac. Es gibt ein Projekt, das ich zum Ziel gesetzt hat, die Poplar Library. Mhm. So weit zu bringen, dass die PDFs Signaturen verifizieren kann.
Okay.
Ja, da ist was dran, aber das scheint zurzeit nicht sehr viel Bewegung drinnen zu sein. Vielleicht müssten sie auch mal Fundraising machen. Sie haben uns übrigens schon angeschrieben.
Na, das ist doch schon mal was.
Ja, wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit, dass ich da sagen, ja, wenn die Leute so immer noch weiter spendet,
genau.
Da
vielleicht dann kann man die PDFs nicht nur signieren, sondern nachher auch noch überprüfen, ob sie signieren.
Ja, ja eben Sache.
Ja. Wobei eben, für mich war schon der Akt des Unterschreibens wichtiger, vorher ja. Als dann na, der Akt des Lesens ist.
Ja,
okay. Weil das also Unterschreiben ist ja das, was mehr der Bürger tut, während das Überprüfen ja vielleicht eher die Ämter tun und
Na ja,
nicht nur, gut. Aber...
Ich denke, dass es auch umgekehrt wird, funktioniert, also der Bürger das
sicher.
Kann. Ja, natürlich.
Das auf jeden Fall, aber...
Aber ich glaube, wir werden in die Richtung gehen, also wenn, je nachdem, wie sich das entwickelt, wir werden mal den Leuten da von der Poplar Library das anschauen. Mhm. Vielleicht kann man zusammen was machen, vielleicht ergibt sich was.
Ja, und da ja, doch recht viele von den etwas einfacheren PDF-Betrachtern darauf aufbauen, wäre das dann relativ weit verbreitet, recht schnell. Also.
Ja.
Jo. Damit wären wir dann, glaube ich.
Dann sind wir wieder eigentlich.
Bald mal am Ende auch, oder?
Eigentlich wieder vorne angekommen, weil mit der Technik haben wir ja fast angefangen und mit dem Fundraising.
Man kann Sachen generieren und unterschreiben und lesen und überprüfen. Ja.
Fast wie im wirklichen Leben, hm?
Wahnsinn. Dann würde ich sagen, spiele ich nochmal ein Stück Musik und dann kommt das Unausweichliche, der Terminkalender. Ja, dann habe ich da noch ein Stück so parat auf dem virtuellen Plattenteller vom Extrium. Aus Frankreich, LNX, die sind auch immer mal an der Bünzli. Und
Demoszene.
Ja. Und das Stück heisst Rise of the Mecha. Ist von der Bünzli 2014. Ich glaube, das hat sogar dort gewonnen bei der Music Competition.
Okay, dann lass mal hören.
Wenn wir da mal laufen. Ja, das fährt irgendwie ganz leise an. Ja, das wird schon noch Leute, wenn der hohe Mech dann über den Herz stampft. Bis später. Da ist er durchgestapft, der Micha. Ja, ihr hört immer noch den Hackerfunk auf Radio Radius. Wobei mit dem eigentlichen Thema sind wir durch, aber ein paar Veranstaltungen gibt es noch in nächster Zukunft.
Genau, wenn ihr das jetzt live hört aus der Konserve, also wir sind ja ein bisschen im Voraus hier am Reden, aber wenn ihr das jetzt hört auf Radio Radius live, dann und vielleicht zufälligerweise gerade in der Nähe von Heidelberg seid, dann könnt ihr morgen am Sonntag, den 2. November, noch vielleicht vorbeigehen bei Roots Go Back to the Roots. Das ist ein Retro-Gaming-Event im Bürgerhaus Schlierbach in der Nähe von Heidelberg. RGB2R. Wenn er danach sucht, findet das.
Okay.
Roots Go Back to the Roots. Ja, gut. Ja. Ist veranstaltet vom No Name e.V.
Ja. Ja, mit dann, Namen haben sie es wohl nicht so. Das klingt ein bisschen bemüht, aber naja, hey, hauptsache es macht Spaß.
Ja, das ist auch irgendwie so ein
Fundraising.
schon. Ja, ja. Retro-Gaming-Event.
Genau.
Open Rhein-Ruhr ist wieder, 8. 9. November, ja. Also in einer Woche, wenn ihr das jetzt so halb live hört.
Ja, das sind wir auch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch eure Lieblings-Hackerfunk-Episode von uns unterschrieben haben. Jetzt einfach irgendwie auf eine DVD tun.
Ach, ich dachte jetzt mit GPG digital signiert.
Ja, das wäre natürlich. Aha.
Eben, 8. 9. November. Wenn ihr zu dieser Zeit.
Ich muss einfach als PDF abspeichern. Das Transkript von der Sendung könnte man ja dann.
Ja. Kann man nicht auch Audio einbinden in PDF? Egal. Solltet ihr nicht in...
Wie tönt denn das beim Ausdrucken?
Ja, je nachdem, ob du eine Zwiebackfräse nimmst oder nicht.
Zwiebackfräse, genau.
Ja,
Oppenrhein-Ruhr,
8. 9. November. Wir sind dort. Wenn ihr zu diesem Zeitpunkt in London oder Barcelona sein solltet,
das sind wir nicht.
Am 8. November, da wäre jeweils in beiden Städten gerade noch der Pearl-Workshop, der Lokale. Anyway.
Oppenrhein-Ruhr, wie ist das eigentlich? Bist du am Debian-Stand?
Oder hast du Ferien?
Oder werden wir wieder mal zum Nest ausgeschaltet?
Ja, ich hoffe mal schwer nicht. Nein, ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen breitschlagen lassen, am Debian-Stand mitzuhelfen. Aber Vortrag habe ich keinen. Dann hätten wir Ende November Linux Day in Dornbirn, Linux Day ja. AT. 22. November, genau.
Dort sind wir auch mit Stand.
Mit Stand, Vortrag.
Hat einen Stand dort.
Ja, genau. Wie war das nochmal mit digital signieren von, egal, Lieblingssendung.
Oh, oh.
Dann haben wir noch den Chaos Communication Kongress in Hamburg im Kongresszentrum.
Ja, dort sind wir auch.
Genau, den 31C3, 27. bis 30. Dezember. bei mir steht hier Dezember. Ich habe jetzt interpolieren müssen.
Dezember, ja.
Die Konferenz ohne eigene Webseite. Lester.
Oh, sie haben dann irgendwann ein Wiki. Das wird für eine halbe Stunde laufen und dann geht der Kongress los.
Ja, irgendwie so.
Und dann läuft es dann wieder nicht mehr.
Naja, jedenfalls, das ist eigentlich so, was jetzt am Rest des Jahres noch da ist. Mhm. Ansonsten, nächstes Jahr Anfang 31. Januar bis 1. Februar, also erstes Februarwochenende typischerweise, Fosdem in Brüssel.
Das weiß ich noch nicht, ob wir dort sind.
Ich bin wahrscheinlich dort.
Hast du noch das Zimmer frei im Wohnmobil?
Ja, denke ich auch. Müssen wir alles noch in Ruhe, ist noch
vielleicht
lange
nicht über das Radio interessiert nehmen. Und dir, was interessiert, wir haben einen eigenständigen Podcast für was mit dem Wohnmobil so passiert.
Genau, den Bensemmel-Podcast.
Genau.
Mit schöner Alliteration.
Ja, Markus, schau nicht so ungläubig, der Trend geht zum zweiten Podcast.
Dann sind wir noch im März, da haben wir auch noch so ein bisschen was, da geht es dann wieder richtig los. Einerseits in Valencia in Spanien gibt es das Cirque.
Ich schicke die Leute mal nicht zu weit fort. Im März wird Radio Radius auch auf UKW empfangbar sein.
Ja, das wäre. der nächste Punkt gewesen.
Erster
bis 29. März, Sonntag bis Sonntag, Radio Radius auf UKW.
Ah, genau.
Die Frequenz weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das sagen wir bis dahin nochmal.
96,9 MHz ist angedankt.
Okay, gut.
Aber ja.
Naja, aber eben trotzdem, es ist wichtig da in Spanien. Da ist nämlich das Circumvention Tech Festival. Also da so Umgehungsmethoden lernt man da so. Also so, wie man an Überwachung vorbeikommt. Wie man seine Privatsphäre schützt.
Wie man an der Privatsphäre vorbeikommt.
Ja, das auch.
Klingt sehr subversiv, ja.
Eben, klingt sehr subversiv. Klingt interessant. Da werden sicher auch eine ganze Ladung Tor-Entwickler wieder rumhopfen. Und ähnliche Leute.
Das ist in Valencia.
Ja, die Entwickler von der Tales Live CD für anonymes im Internet unterwegs sein, etc. Hm. So Leute wird man da treffen. Also, das klingt sehr spannend für mich, finde ich jetzt. Aber halt Spanien, ja, ist ein bisschen. Und es gibt ja leider diesen schönen Nachtzug nach Barcelona nicht mehr. Muss auch mal gesagt werden.
Ja.
Dann hätten wir Ende März, vorletztes Wochenende, Chemnitzer Linux-Tage in Chemnitz, 21. und 22. März.
Das sehen wir vermutlich auch.
Genau, und deswegen an dem Tag nicht live auf UKW. Mal gucken, wie wir das dann machen.
Ja.
Dann haben wir April, da haben wir unter anderem die Grazer Linux-Tage. Das ist 24. oder 25. April in Graz.
Ich sag dir jetzt mal lieber noch nicht, dass wir dort sind, weil kommt vor allem auf dich an, ob dein Wohnmobil nicht hinfährt.
Ja, müssen wir mal schauen. Das klingt so auch, als wäre da irgendwie eventuell VCFE noch im Gehege.
Nee, das ist glaube ich am
ist das eine Woche 1. Später?
Mai und so.
Gut, steht bei mir noch nicht drin, sollten wir mal.
Aber Unfuck ist doch möglicherweise noch irgendwann dann, wenn es eine gibt.
Ja, was wir auch noch haben, ist die Debian-Konferenz 2015, die ist wieder in Deutschland. Also, sie ist in Deutschland oder wieder hier in der Gegend sozusagen. Weil ich komme
nur, wenn es Kuchen gibt.
Naja, ob der so groß ist wie der letzte, wo Debian 20 geworden ist, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist in Heidelberg und zwar so 15. bis 22. August ist angedacht.
Heidelberg haben wir doch schon mal gehabt.
Ja, da war diese Woche, also.
Richtig, ja. Das. Wo ist Heidelberg?
Heidelberg liegt am schönen Neckar, so kurz bevor der Neckar in den Rhein reinfließt.
Ja, sagen wir mal eine Ortschaft.
Mannheim.
Ah ja, wenn Frankfurt, Mannheim. Richtig. Ja, wenn kein Geld mehr hast, dann gehst du wieder. Hey, so habe ich mir bei der SBB, wenn ich noch Billett verkauft habe, via Stationen zu merken. Kein Witz. Wenn Frankfurt, Mannheim. Ganz einfach. Also, okay, ja gut. Das ist aber auch ähnlich weit, um mal einfach noch schnell vorbeizukommen. Naja.
Ja, gut,
muss ja nicht überall sein.
Also es ist Debian, irgendwie, ja.
Debian, komme ich eh nicht raus. Aber ich habe meinen Personal Debian Jesus.
Ja, und irgendwann im Sommer sollte auch noch das Chaos Communication Camp stattfinden, aber da ist, glaube ich, noch kein Termin bekannt.
Ja,
Camp
ist auch noch irgendwann.
Habe ich auch noch nichts gehört.
Nein, weiß man noch nicht. Na, solange es nicht wieder irgendwo angekündigt wird und dann wo komplett anders stattfindet.
Genau, Freising bei Hamburg. Oder wie war das nochmal?
Echt so, was ist da gewesen? Ja.
Lester. Ja, und irgendwann wird im Sommer auch noch die JAPSI Europe, die Yet Another Pearl-Konferenz Europa, stattfinden in Granada, auch wieder Spanien. Irgendwie kommt viel Spanien gerade. Aber da steht der genaue Termin auch noch nicht fest. Ich befürchte ja fast, das ist wieder parallel zur DEPCONF. Aber gut, mal gucken. Ja, nee, das wäre es dann auch mit dem Kalender. Irgendwie ist er dünn momentan. Ich muss da mal wieder noch ein bisschen sammeln.
Och, also, ich habe jetzt das Gefühl, es sind ein paar Veranstaltungen, wo wir auch anzutreffen werden.
Ja.
Falls ihr einen von uns dort seht. Wir sind nicht unbedingt immer mit Hackerfunk angeschrieben. Aber falls, naja, einfach mal anhauen und fragen und sagen und hallo. Und
ja, so. Ja.
Von wegen digital oder analog signierten Lieblingssendung. Ja.
Ja, dann.
Weil mich erkennt man meistens daran, dass ich ein Pony-Shirt anhabe.
Genau.
So, auch nicht immer, aber wenn, dann. Einfach mal fragen.
Und du ragst ein bisschen aus der Menge heraus.
Seitlich?
In alle Richtungen.
Okay. ja, das lade ich jetzt einfach mal so stehen.
Hey, du bist einen halben Kopf größer als ich oder so.
Ja, das ist jetzt noch nicht. Na gut. Ja, dann wär's das eigentlich gewesen für die Ausgabe vom Hackerfunk Nummer 89.
Ja, 89, schreiben wir dann ins Web.
1280. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. 81, 80?
Möglich.
82.
Moment, wir schauen.
83,
die Webseite weiß das.
www.hackerfunk.ch.
Genau. 83, Bierbrauen war 82.
Genau. Ja, das Bier ist mittlerweile... Genau, Bier gibt's nachher, nach der Sendung. Okay, dann...
Sagen wir nochmal danke.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Kommen an den Markus.
Jo.
Ja, vielen Dank für euch.
Gerne wieder mal.
Und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal im Dezember dann, ja. Und Abschluss.
Stimmt, ja genau. Die nächste Sendung ist ja die, die wir gerade aufnehmen. Ach, genau. Ist das kompliziert.
Und zum Abschluss machen wir nochmal ein bisschen Musik. Dotted Lines vom, wie heißt es?
Die kann man auch in LibreOffice machen.
Xeric and Lucifer.
Ein Running Gag jetzt da.
Irgendwie so, die Lieder heißen damit auch irgendwie, dass man es nicht kann aussprechen. Na denn.
Aber singen können sie.
Die singen dann schon noch, ja.
Gut.
Genau. In dem Fall. Ciao miteinander.
Tschüss.